Die Fridays for Future-Bewegungen haben in den letzten Monaten für viele Schlagzeilen gesorgt. Weltweit gehen Kinder während der Schulzeit auf die Straße, um für den Umweltschutz zu demonstrieren. Seit geraumer Zeit werden diese Bewegungen auch von Wissenschaftlern unterstützt. Diese nennen sich passenderweise Scientists for Future. Vor kurzem hat sich auch hier in Ulm eine Regionalgruppe aus Wissenschaftlern gegründet und einer von ihnen sitzt nun bei uns im Studio, nämlich Professor Dr. Michael Kühl vom Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Ulm. Guten Tag, Herr Professor Dr. Kühl. Zunächst einmal, was hat es mit diesen Scientists for Future Bewegungen auf sich? Warum haben die sich gegründet?
Ja, entstanden ist es eigentlich als Antwort der Wissenschaft auf die Fridays for Future Bewegung. Wir beobachten ja seit Monaten, dass Schülerinnen und Schüler, auch Studierende, auf die Straße gehen, um einen aktiveren Klimaschutz einzufordern von der Politik. Nicht bloß in Deutschland, ausgegangen ja in Schweden, dann aber auch nach Deutschland gekommen und mittlerweile auch weltweit. Und an einer Stelle hat sich eben die Wissenschaft gesagt, die Jugend hat recht. Die Forderungen, die da gestellt werden, die Dringlichkeit ist richtig und da müssen wir als Wissenschaft uns auch einbringen. Wir haben auch eine Verpflichtung, uns da einzubringen und wir wollen das unterstützen.
Wie viele Wissenschaftler sind denn gerade in dieser Bewegung aktiv? Kann man da eine genaue Zahl nennen?
Ja, so genau kann man das natürlich gar nicht sagen, weil wir jetzt nicht so organisiert sind wie so ein Verein mit Mitgliedergebühren und Satzungen und so weiter. Es gab natürlich diese große Stellungnahme im Frühjahr diesen Jahres, Scientists for Future im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da haben mehr als 26.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachdisziplinen die Stellungnahme unterstützt. Und was wir hier jetzt auch in Ulm sehen, ist, dass das eigentlich noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wir organisieren uns jetzt hier gerade regional und sehen, dass da auch immer noch mehr Personen sich engagieren möchten und sich sozusagen Ausdruck verleihen wollen, dass diese Forderungen richtig sind.
Sie haben mich gerade schon angesprochen, die Wissenschaftler sind in verschiedenen Fachrichtungen aktiv. Glauben Sie, das ist auch wirklich von Vorteil, weil das quasi ein allgemeineres Thema ist?
Ja, also die Probleme, vor denen wir jetzt stehen, und der Klimawandel ist jetzt das große aktuelle Thema, aber in den letzten Tagen hat man auch gehört, Artenvielfalt beispielsweise ist ein großes Thema und es gibt noch andere globale Themen von herausragender Bedeutung, die sind eigentlich alle fächerübergreifend angelegt. Man kann das beim Klimaschutz eigentlich auch relativ gut beschreiben. Also es gibt die Klimaforscher, die untersuchen, wie der Klimawandel entsteht, welche Klimafolgen es gibt. Es betrifft die anderen Naturwissenschaften wie Physiker und Chemiker, die sich vielleicht bei regenerativen Energien beschäftigen, Energiespeicherung beschäftigen. Es geht in die Wirtschaftswissenschaften, wenn wir an die aktuelle Diskussion CO2-Steuer versus Emissionshandel denken. Also es betrifft eigentlich fast alle Fachrichtungen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass fast alle Fachrichtungen sich da engagieren, weil es eben so ein breites Thema ist, dass wir auch die Expertise aller Fachrichtungen brauchen.
Wie sind Sie jetzt dazu gekommen, eine Regionalgruppe hier im Bereich Ulm zu gründen?
Ja, auch das geht eigentlich aus von dieser überregionalen, dieser Deutschland-Schweiz-Österreich-Bewegung, wo dann eben auch der Bedarf aufgekommen ist, in verschiedenen Städten Regionalgruppen zu bilden. Beispielsweise, weil dann die Fridays for Future, die ja auch regional organisiert sind in den verschiedenen Städten, sich an die örtlichen Wissenschaftler wenden und um Rat bitten oder um Stellungnahmen bitten und parallel dazu dann eben auch von der zentralen Bewegung, der Scientists for Future Bewegung, eben auch sozusagen die gleiche Stoßrichtung entstanden ist, eben sich regional zu organisieren, damit eben auch im Umkehrschluss regional Expertise vorhanden ist und auch angesprochen werden kann von den Fridays, aber eben auch von beispielsweise der Presse mit der Bitte um Informationen.
Wie viele Wissenschaftler oder wie viele Mitglieder hat die Regionalgruppe derzeit?
Ja, wir sind im Moment ungefähr 20, sage ich mal, aktive Personen, also Personen, die bereit sind, sich für diese Sache zu engagieren, die bereit sind, Interviews zu geben, die bereit sind, Vorträge zu geben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir aus den Universitäten, aus den Hochschulen rauskommen und die Bevölkerung oder Schülerinnen und Schüler informieren und dazu entsprechend die Thematik aufbereiten. Da haben wir etwa 20 Personen und dann gibt es noch einen größeren Kreis von Personen, die sich sozusagen zu den Zielen auch mit bekennen.
Gibt es auch Pläne, diese Scientists for Future Aktionen noch länderübergreifend zu machen. Sie existieren derzeit vor allem in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist gerade der Rahmen, ja, wo es hier organisiert ist. Aber gibt es auch Bestrebungen, das in anderssprachige Länder zu
transportieren? Ja, die gibt es in der Tat. Und es ist tatsächlich so, dass die deutsche Scientists for Future Gruppierung sich auch international ein bisschen organisiert hat, tatsächlich auch eine Stellungnahme in einer sehr hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert hat bereits und im Moment ebenfalls auch ein internationaler Aufruf zur Zeichnung einer entsprechenden Stellungnahme läuft. Und da zeichnen eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Herren Länder, wie man so schön sagt.
Wir haben gerade diese Stellungnahme auch schon vermehrt angesprochen, die ja sehr viele Unterschriften auch gesammelt hat. Was ist genau dieser Inhalt dieser Stellungnahme? Es war ja die erste große Aktion von Scientists for Future.
Naja, es geht im Wesentlichen darum, deutlich zu machen, dass die Wissenschaft ausreichend Evidenzen und Beweise hat, dass der Klimawandel stattfindet, dass der Klimawandel menschgemacht ist und vor allen Dingen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, entsprechend gegenzusteuern. Es gibt im Klimasystem sogenannte Kipppunkte. Wenn wir praktisch diese Kipppunkte übersteigen, dann setzt sozusagen ein sich selbst verstärkender Prozess ein, in den wir selber gar nicht mehr richtig eingreifen können. Es wird ja immer vom Pariser Klimaschutzabkommen gesprochen, in dem es dann so schön heißt, wir wollen die Temperaturerhöhung möglichst weit unter 2 Grad Celsius, möglichst bei 1,5 Grad begrenzen und die Wissenschaft sagt eben, aufgrund unserer Erkenntnisse ist es zwingend notwendig, diese Grenze einzuhalten. Und wenn wir sie einhalten wollen, dann haben wir eben nicht mehr viel Zeit. Ja, wenn es jetzt so weitergeht wie bisher, dann werden wir in dem Zeitraum zwischen 2030 und 2050 diese 1,5 Grad Markierung erreichen.
Das ist jetzt ja schon ein Thema, was es seit 20, 30 Jahren auf jeden Fall gibt. Warum entsteht gerade jetzt so eine große Bewegung?
Na, ich glaube, das ergibt sich aus dem, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich, dass wir tatsächlich nicht mehr viel Zeit haben. Ja, es gab in den 90er Jahren eine Enquete-Kommission für den Deutschen Bundestag, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigt hat. Auch damals wurden schon praktisch genau die gleichen Schlüsse gezogen, wie wir sie heute ziehen, dass wir handeln müssen, dass wir CO2 bepreisen müssen, dass wir in ein Problem hineinlaufen. Bloß damals war der zeitliche Horizont eben noch sehr viel größer. Man wusste nicht so genau, wann das tatsächlich passiert. Und es klang alles so, es ist sehr weit weg. Man muss natürlich auch sagen, es ist was passiert. Es hat viele Dinge gegeben, die verbessert worden sind. Aber wir wissen heute, dass es eben nicht ausgereicht hat, sowohl national als insbesondere auch international.
Was wären das zum Beispiel dann für Dinge, die jetzt gut gelaufen sind in den letzten Jahren?
Naja, es gibt so ein schönes Beispiel und das kann man in Deutschland sehen, wie wir unsere Häuser isolieren, nicht? Also wir verbrauchen einen bestimmten Anteil unserer Energie dafür, um Häuser zu heizen, angenehm zu wohnen. Und es gibt letztendlich staatliche Vorgaben über die letzten Jahre, wie viel Energie so ein Haus verbrauchen darf pro Quadratmeter Wohnfläche. Und diese Standards sind von der Politik immer weiter nach unten gesetzt worden. Sie sind irgendwann in europaweit eingeführt worden. Und wir bewegen uns jetzt sozusagen in die Richtung, dass wir irgendwann in den 20er Jahren einen praktischen Null-Energie-Haus haben. Also das darf eigentlich keine Energie mehr zum Heizen verbrauchen. Gleichzeitig sind aber die Wohnflächen pro Person immer größer geworden und wenn die Wohnfläche größer wird, dann kann der Heizbedarf sinken und in der Summe kommt also Heizbedarf pro Wohnfläche sinken und am Ende kommt trotzdem höherer Energieverbrauch raus, nicht? Also da sieht man so Dinge, die einerseits gut funktioniert haben, weil was passiert sind, aber andererseits haben wir das wieder sozusagen zunichte gemacht. Das ist gleich bei den Autos. Ja, der Energieverbrauch, der Spritverbrauch bei den Autos sinkt, die Autos werden immer größer. Effekt, wir verbrauchen mehr Energie für den Verkehr oder haben keine Ersparnis im Verkehr.
Jetzt unterstützen Sie ja auch vor allem die Fridays for Future Bewegungen. Die haben ja vielerorts polarisiert und finden auch viel Zuspruch. Aber einige Leute sind auch der Ansicht, dass man den Klimaschutz den Profis überlassen sollte. Da gab es ja im März das Zitat von Christian Lindner, ich zitiere mal: Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll. Von Kindern und Jugendlichen kann man aber nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis, das hat Christian Lindner am 10. März auf Twitter geschrieben. Wenn Sie sowas hören, was denken Sie darüber?
Naja, also jetzt könnte man natürlich sich erstmal fragen, wen meint er überhaupt mit den Profis? Wenn er die Politik meint, dann ist diese Aussage sehr merkwürdig, weil wir eben von diesen Problemen tatsächlich schon so lange wissen, ja, und eigentlich nicht ausreichend reagiert wurde und nicht genug reagiert wurde. Und es gibt ja von ihm auch die Aussage, die Kinder, die Schüler sollen erstmal einen Beruf erlernen und studieren und dann, wenn sie fertig sind, technische Probleme finden, diese Probleme, die die Generation vorher gemacht hat, zu lösen. Nur ist es dafür dann eigentlich zu spät. Ja? Und wenn man den Profis vertraut und den Profis zuhört, dann müsste man eigentlich hören, dass die Profis, die Wissenschaft an dieser Stelle sagt, wir müssen viel, viel mehr tun und wir müssen es viel schneller machen. Die Wissenschaft sagt auch, wir müssen es sozialverträglich machen, wir müssen es so machen, dass die Gesellschaft es schafft, aber wir müssen schnell handeln und von daher ist diese Äußerung sehr merkwürdig.
Sind Politiker eigentlich auch schon auf die Scientists for Future zugekommen oder haben sie sich dem gegenüber eher verschlossen?
Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich kann jetzt nur aus der eigenen Erfahrung berichten. Da gibt es natürlich hier auf kommunaler Ebene schon Diskussionen, wenn man sich auf verschiedenen Veranstaltungen trifft, dass man mal mit Personen noch spricht, die im Stadtrat sitzen oder im Kreisrat, im Kreistag sitzen, am Alb-Donau-Kreis oder von Neu-Ulm. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gefragt werden um Rat. Ja. Das sind praktisch Gespräche, die sich ergeben, wenn man sich trifft.
Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht nur Wissenschaftler oder Politiker oder Jugendliche was angeht, sondern jedem von uns. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht nochmal mitgeben, was denn jeder tun kann?
Ja, also Nachhaltigkeit fängt natürlich im Kleinen an, startet beim individuellen Verbraucher, geht weiter über die kommunale Politik und schraubt sich dann nach oben, ja, über die Landesregierung, die Bundesregierung und Europa oder dann die UN, wenn wir an weltweite Aktionen denken. Ich glaube, wenn man auf der individuellen Ebene anfängt, dann sollte man eigentlich alle seine eigenen Handlungen und vor allen Dingen auch seine Gewohnheiten hinterfragen. Ja, also ich muss mich ja, oder man muss sich ja schon wundern, wenn man liest, dass die Hälfte aller Autofahrten weniger als 4 oder 5 Kilometer sind. Ja, das sind Strecken, die kann man wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Ja, Schüler machen das eigentlich in der Regel immer und irgendwie geht das dann bei den Erwachsenen irgendwann verloren. Ja. Also ich kann weniger Auto fahren, ich kann weniger Fleisch essen. Fleischproduktion ist ein ganz großer Produzent von Treibhausgasen. Heißt ja nicht, dass ich auf alles verzichten muss, heißt aber, ich kann selber durch Fleischverzichten einen Beitrag dazu leisten. Das geht letztendlich weiter im Mobilitätssektor, ganz wichtige Geschichte. Flugreisen, wissen wir, sind besonders schädlich für das Klima, weil letztendlich der Treibhausgasausstoß pro Personenkilometer relativ hoch ist und die Treibhausgase auch in der Atmosphäre ausgestoßen werden, wo sie besonders schädlich sind. Ja. Muss ich so viele Kurzreisen übers Wochenende irgendwo hin machen? Ja. Und natürlich, das muss man auch ganz klar dazu sagen, das hat auch irgendwas mit Einkommen zu tun. Nicht? Wer viel Geld hat, kann das Klima auch viel schädigen. Wer weniger Geld hat, kann das Klima eigentlich gar nicht so sehr schädigen, weil er gar nicht verreisen kann und Flugreisen machen kann. Und da muss man natürlich eine Balance finden. Ja? Also die viel fliegen, die müssen da irgendwie runter und verzichten, damit da was passiert.
Das ist ja schon mal eine ganze Stange an Sachen, die man da eigentlich schon unternehmen könnte. Nochmal zurück zu den Scientists for Futures, gerade hier in Ulm. Gibt es da in der Zukunft Pläne, wie man so auf sich aufmerksam macht oder was für Aktionen man jetzt in der Zukunft noch macht?
Ja, das gibt es in der Tat. Also wir haben das in unserer Gruppe besprochen, was wären die Hauptaufgaben einer solchen Gruppierung. Und da gibt es eigentlich sozusagen das zentrale Thema, dass es die Aufgabe der Wissenschaft ist, zu informieren. Ja, tatsächlich darüber zu informieren, was der Stand der aktuellen Forschung gerade ist und was das für jeden Einzelnen von uns oder für die Gesellschaft bedeutet. Und die Scientists for Future hier in Ulm, die werden entsprechend durch Vorträge auf sich aufmerksam machen, Vorträge organisieren. Wir haben jetzt im Juni einen Vortrag an der Universität. Wir haben im Herbst Vorträge hier im Generationentreff in Ulm. Also es gibt diese Aktivitäten und es gibt vor allen Dingen auch die Bestrebung, tatsächlich auch noch in die Schulen zu gehen und in den Schulen über diese Thematiken aufzuklären. Und auch das haben wir schon gemacht. Und ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Beitrag, weil das meines Erachtens oder unseres Erachtens die Hauptaufgabe der Wissenschaft in diesem Prozess ist.
Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Professor Dr. Michael Kiel, für Ihre Zeit und für das Interview. Haben Sie noch irgendetwas, was Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
Ja, ich glaube, das Wichtige, was die aktuelle Diskussion in Deutschland zeigt und was auch die Wissenschaft sagt, ist, dass wir handeln müssen und vor allen Dingen, dass wir schnell handeln müssen und nicht die Entscheidung auf eine lange Bank schieben dürfen.
Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.